Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Mit Andreas Steen-Simons. Und bei uns geht es heute um diese Themen. Sicherer Straßenverkehr. Ein Karlsruher Forscher bringt Autos das Sehen bei. Beschleunigtes Universum und dunkle Energie. Die Erkenntnisse, für die drei Wissenschaftler den diesjährigen Physiknobelpreis bekommen werden, werfen mehr Fragen auf, als dass sie Antworten geben. Und raus aus der Isolation, wie die Volkskrankheit Depression immer besser behandelt werden kann. Außerdem geht es um die weiteren Nobelpreisträger, die diese Woche bekannt gegeben wurden, und um das ungewöhnliche Paarungsverhalten kräftiger Affenweibchen. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft.
Future Now. Wie Forschung unser Leben verändert.
In unserer Serie Future Now begleiten wir deutsche Forscher bei ihrer Arbeit. Wir stellen visionäre Ideen und Entwicklungen vor, die unseren Alltag in Zukunft revolutionieren könnten. Und zwar in den Bereichen Medizin, Umwelt, Kommunikation und Mobilität. Heute geht es um Christoph Stiller und seine Vision, das Autofahren in Zukunft komfortabler und sicherer zu machen. Zusammen mit seinem Team aus jungen Wissenschaftlern bringt er Autos das Sehen bei.
Ich hätte sogar, ich glaube, als einer der wenigen jungen Puppe, um die ich da gekämpft habe, weil anfangs meine Eltern glaubten, das sei kein Kinderspielzeug für Jungs. Zwei Mädchen als Geschwister und die beiden hatten natürlich Puppen und ich wollte auch gerne eine haben. Ich hatte aber ebenso eine Garage mit vielen Autos, mit denen ich gespielt habe. Also es war sehr gemischt.
Heute hat Christoph Stiller seine Garage mit den vielen Spielzeugautos nicht mehr. Stattdessen fährt der 46-jährige Professor einen Volkswagen. Kein Oberklassefahrzeug, aber er ist ganz zufrieden. Stiller, ein schlanker Mann mit wildem, ergrautem Haarschopf und einem offenen und freundlichen Gesicht, hat meist ein leichtes Lächeln auf den Lippen. An der RWTH Aachen und in Norwegen hat er Elektrotechnik studiert. Heute leitet Stiller das Institut für Mess- und Regelungstechnik am KIT, dem Institut für Technologie in Karlsruhe. Gemeinsam mit seinem Team versucht er, Autos das Sehen beizubringen.
Das heißt, aus blinden Autos, die heute, wenn sie falsch gelenkt werden, auch einen Unfall mit Personenschaden verursachen können, möchten wir sehende Autos machen, die von sich aus Unfälle vermeiden und den Verkehrsfluss erhöhen.
Autos, die sich autonom im Straßenverkehr zurechtfinden. Die Autos erkennen eine Unfallgefahr, reagieren sofort und warnen nachfolgende Fahrzeuge ohne Eingreifen des Fahrers. Mit zwei autonomen Versuchsfahrzeugen probiert das Team die Technik. Durch Videokameras und Sensoren an den Außenseiten der beiden Fahrzeuge und Rechenpower im Inneren machen sie die Versuchsfahrzeuge weitgehend unabhängig von menschlichen Eingriffen.
Vorwärts?
Ja, vorwärts. Okay, sieht gut aus. Er ist voll in seiner Bahn.
Es ist ein sehr interdisziplinäres Projekt. Was wir brauchen, sind eben Kameras, die in Autos hineinkommen. Also Bereiche der Elektrotechnik sind da drin. Das Erkannte muss in Fahrmanöver umgewandelt werden, die dann auch ausgeführt werden. Das ist ein wichtiger Teil des Maschinenbaus. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich der Informationsverarbeitung dazwischen. Da kommt die Informatik dazu, um nur drei Disziplinen, die da dringend benötigt werden, zu nennen.
Die Technik von Christoph Stiller und seinem Team ist heute in der Lage, Geschwindigkeit und Abstand der Verkehrsteilnehmer anhand von Videobild- und Laserscanner zu ermitteln und dem Rechner im Auto mitzuteilen, sodass der die ermittelten Werte in die Planung von Handlungen einbeziehen kann.
Wo wir heute noch am Anfang stehen und woran wir arbeiten und wo ich mir noch große Fortschritte erhoffe, ist, dass der Rechner wirklich Szenen verstehen kann. Das heißt, dass er wie ein Mensch sich ein Bild davon macht, welches der beweglichen Objekte ist jetzt für meine zukünftige Handlungsweise besonders wichtig und wie werden sich andere Fahrzeuge, andere Fußgänger, andere Fahrradfahrer in den nächsten 10 Sekunden verhalten und worauf muss ich da achten, um selber sicher zu fahren.
Bei seiner Forschung muss Stiller vor allem eines immer wieder ausprobieren.
Glücklich macht mich, wenn dann mal was funktioniert. Und ganz selten passiert es sogar, dass etwas viel besser funktioniert, als man sich je gedacht hat. Und wenn dann junge Doktoranden sich daran begeistern, dann habe ich auch Riesenspaß und ein Glücksgefühl dabei natürlich.
Überhaupt wirkt die Zusammenarbeit des dreifachen Familienvaters mit seinem jungen Team bei aller Ernsthaftigkeit locker und freundschaftlich. Und vor allem produktiv, immer angetrieben vom gemeinsamen Wunsch, der Vision vom sehenden Auto Schritt für Schritt näher zu kommen.
Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit jungen Doktoranden und Studenten zu arbeiten. Die haben viele Ideen und bringen sich sehr engagiert ein. Und dadurch bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen werden, in weniger als 20 Jahren Autos zu bauen, die sicherer fahren können als ein Mensch, weit sicherer.
Der Karlsruher Elektrotechniker Christoph Stiller im Porträt von Ali Al-Maklafi. Und mehr zu unserem multimedialen Wissenschaftsprojekt Future Now finden Sie auch im Internet unter futurenow.dw-world.de. In dieser Woche sind von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm die diesjährigen Nobelpreisträger bekannt gegeben worden. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner Sol Perlmutter sowie an den Australier Brian Schmidt und den US-Amerikaner Adam Rees. Die drei werden ausgezeichnet für ihre Entdeckung der beschleunigten Ausdehnung des Universums durch Beobachtung ferner Supernova-Explosionen. Und darüber möchte ich nun sprechen mit dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Herr Lorenzen, das war ja eine Entdeckung, die im Grunde mehr Fragen aufwirft, als dass sie Antworten gibt. Was genau haben die Astronomen denn entdeckt?
Herr Steen-Simons, die Astronomen hatten ja hinaus in das All geguckt, da in den 90er Jahren, und sie wollten eben eigentlich, man wusste ja schon, dass das Universum sich ausdehnt, so als Folge des Urknalls, und dann waren eben diese Astronomen unterwegs, wollten eigentlich messen, naja, das wird ja irgendwie langsamer, da ist ja Materie im Kosmos, die muss sich irgendwie anziehen, also muss diese Ausdehnung langsamer werden, und dann haben sie ihre Daten angeguckt, haben hinaus ins All gesehen und haben sich dann sehr verwundert die Augen gerieben, denn sie haben festgestellt, das All wird nicht etwa langsamer in seiner Ausdehnung, sondern es dehnt sich immer schneller aus. Irgendetwas Geheimnisvolles im Universum treibt das alles immer schneller auseinander.
Nun haben diese drei Astronomen Supernovae beobachtet, also weit entfernte Sternenexplosionen. Warum macht man das? Und vor allem, wie beobachtet man diese Explosionen?
Diese Supernova-Explosionen haben etwas für die Astronomen sehr Attraktives. Das sind sozusagen die 100-Watt-Lampen im Weltall. Das heißt, wann immer man die irgendwo sieht, dann weiß man genau, wie hell die vor Ort geleuchtet haben. Und wenn man dann weiß, wie hell leuchtet die vor Ort, dann muss ich nur gucken, wie hell sehe ich sie denn an meinem Himmel. Und dann kann man aus dieser Differenz in der Helligkeit dann ja schon schließen, naja, so und so weit muss sie entfernt sein. Die haben bloß einen Haken, auch wenn so ein explodierter Stern dann für einige Tage heller leuchtet als Hunderte von Milliarden Sternen zusammen, ist es trotzdem sehr wenig, was da an Licht hier ankommt. Und hier haben die Astronomen eben wirklich mit viel Fleißarbeit und mit den besten Teleskopen der Welt, unter anderem dem Hubble-Weltraumteleskop, mühsam diese Daten zusammengetragen. Denn um diesen Effekt zu sehen, dass das Universum sich schneller ausdehnt, was man eben mit Hilfe dieser Supernova-Explosion messen kann, dafür muss man auch sehr, sehr weit hinaus ins All gucken. Und manche der beobachteten Sternexplosionen waren mehr als 7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht hat 7 Milliarden Jahre gebraucht, bis es bei uns ankommt, und da guckt man praktisch halb zurück zum Urknall.
Und hat ja dann durchaus auch etwas Überraschendes bzw. etwas Unerwartetes dort entdeckt.
Adam Rees sagte mir mal, man war irgendwo zwischen fasziniert und erschrocken. Also ich meine, sie wollten die Abbremsung messen, es sollte langsamer werden, und plötzlich kommt das Gegenteil heraus von dem, was man messen will. Da denkt man natürlich erstmal mal alles falsch gemacht. Ich fand das gleich sehr überzeugend, denn wenn Wissenschaftler das Gegenteilige herausbekommen von dem, was sie eigentlich messen wollen, dann finde ich, spricht das immer sehr für den Befund, denn natürlich geht jeder, der die Abbremsung machen will, unbewusst auch mit ein bisschen Scheuklappen an die Daten heran. Man guckt immer in der Richtung, in die man ja messen will oder in der man das Ergebnis erwartet, und dann kam hier eben diese völlig überraschende, das Gegenteil heraus, die Abbremsung ist praktisch negativ, also entsprechend, es wird dann eben alles immer viel schneller, und das hat die vollkommen verblüfft, und es war 1998 ja schon für die Wissenschaftszeitschrift Science der Durchbruch des Jahres und ist jetzt sicherlich auch zu Recht mit dem Nobelpreis geehrt worden.
Sie kennen ja alle drei Preisträger auch persönlich. Wer sind denn die Forscher? Die sind ja zumindest noch sehr jung, das habe ich festgestellt, für Nobelpreisträger.
Die sind also für Nobelpreisstandards war es geradezu Jugend forscht, was hier ausgezeichnet wurde. Adam Rees war damals 29, als er diese Entdeckung gemacht hat. Er hatte gerade seinen Doktor fertig, der ist jetzt knapp über 40. Brian Schmidt auch nur 2 Jahre älter und Saul Perlmutter mit knapp über 50, eben auch noch absolut die Jugendgruppe unter den Nobelpreisträgern. Saul Perlmutter hatte die erste Idee in den 80er Jahren schon, dass man dieses hier so messen könnte, hat das dann aber nicht ganz so konsequent verfolgt oder war nicht so geschickt im Zusammentragen dieser Messdaten. Brian Schmidt hat dann dieses andere praktisch Konkurrenzteam da zusammengestellt und die haben das dann auch versucht herauszubekommen und Adam Rees hatte eigentlich die undankbare Aufgabe in dem Team. Er sollte all diese Daten analysieren und das ist dann sehr mühsam. Dann hat man da so verrauschte Daten von irgendwelchen Teleskopen, von verschiedenen Teleskopen. Das ist dann alles nicht ganz so einfach zu analysieren. Und dann, naja gut, dann kriegt das eben irgendein Postdoc, da sagt man, du wirst das schon können, setz dich mal heran. Und dann hat er eben das Riesenglück gehabt, dass der wirklich war der Erste, der dann irgendwann gemerkt hat, huch, hier funktioniert was nicht oder irgendwas ist hier entweder ganz falsch oder ganz komisch. Und wie sich herausgestellt hat, es war etwas vollkommen unerwartet, also in dem Sinne komisches, einfach die Expansion. Und die sind jetzt natürlich wie besessen im positiven Sinne, dass sie jetzt herausfinden wollen, was ist das denn, was diesen Kosmos immer schneller auseinandertreibt. Denn die haben ja zunächst einmal nur einfach die Tatsache festgestellt.
Kann man denn da schon was sagen, was diese Entdeckung für die Kosmologie insgesamt bedeutet?
Es hat mal eben nebenher die Kosmologie eigentlich auf eine völlig neue Basis gestellt. Also bis 1998 lebte man so ein bisschen in dem kosmischen Idyll. Na gut, da war irgendwann der Urknall, dann dehnte sich alles aus und irgendwann wird die Anziehung im Kosmos gewinnen und dann fällt wieder alles zusammen und dann gibt es wahrscheinlich einen neuen Urknall, das ist so eine Art zyklisches Universum. Da hatten sich die Kosmologen schön gemütlich drin eingerichtet. Plötzlich stellt man fest, nein, es ist ganz anders. Es fliegt wahrscheinlich für immer auseinander. Es gibt diese komische treibende Kraft im Kosmos und damit ist man wirklich auf eine komplett neue Vorstellung gekommen. Jetzt meint man ja, dass irgendwie 3/4 des Universums von diesem geheimnisvollen Etwas, was immer es ist, angefüllt sind, dass das Weltall schneller auseinandertreibt. Das ist wirklich etwas fundamental Neues und eigentlich haben die Forscher bis heute ja auch nicht wirklich verstanden, was dahinter steckt. Man guckt heraus, man nennt es ja so ominös irgendwie die dunkle Energie oder so, aber das ist nur eine Umschreibung, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was wirklich physikalisch dahinter steckt.
Glauben Sie, diese dunkle Energie, von der man nun wirklich noch keine richtige Vorstellung hat, wird sich denn jemals beobachten lassen, vielleicht auch?
Wahrscheinlich wird man direkt das nie herausbekommen können. Man hofft jetzt, oder das macht jetzt diese, die auch die mit dem Nobelpreis geehrten, forschen ja weiter in dem Feld und die hoffen jetzt, etwas mehr über die dunkle Energie dadurch zu erfahren, dass man einfach die Dinge im Kosmos, die man sehen kann, die hell sind, also die Sterne und Galaxien, dass man die genau genug beobachtet, um dann eben zu verstehen, was ist denn der Einfluss der dunklen Energie oder was immer es da gibt, auf diese leuchtenden Objekte. Das heißt, die beobachten weiter sehr genau diese Supernova-Explosion jetzt noch viel besser mit größeren Teleskopen am Erdboden. Das hat sich ja alles seit den 90er Jahren auch sehr rasant entwickelt in der Astronomie. Und die gehen jetzt hin und wollen eben genau messen, wann ist das Universum von der Bremse wieder aufs Gaspedal gegangen. Denn in der allerersten Zeit, in den ersten paar Milliarden Jahren nach dem Urknall, da ist der Kosmos wirklich langsamer geworden in der Ausdehnung. Aber irgendwann war dann der Kosmos so groß, die Materie mit ihrer Anziehungskraft war so dünn verteilt, dass diese geheimnisvolle dunkle Energie mit ihrem Druck, alles immer schneller auseinanderzutreiben, dass die praktisch dann ein Herrscher geworden ist, das Zepter übernommen hat. Und wenn man genau weiß, wann in der kosmischen Geschichte das passiert ist, dann kann man zumindest ein paar dieser konkurrierenden Modelle für die dunklen Energie vielleicht ausschließen oder eingrenzen. Das ist im Moment der nächste Schritt, aber auch das ist dann nur sehr, sehr vage und man weiß dann immer noch nicht ganz genau, was wirklich dahinter steckt.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend am Himmel. 3 Kosmologen werden in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen. Was das für Forscher sind und was es mit ihren Forschungsergebnissen auf sich hat, das hat uns Dirk Lorenzen erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Aber nicht nur in der Physik wurde in dieser Woche der Nobelpreis vergeben, sondern auch in den Disziplinen Medizin und Chemie.
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an drei Immunologen. Die Wissenschaftler haben unabhängig voneinander herausgefunden, wie sich der menschliche Körper gegen krankmachende Eindringlinge wehrt, beispielsweise gegen Bakterien, Viren oder Pilze. Ihre Ergebnisse haben unter anderem die Entwicklung maßgeschneiderter Impfstoffe entscheidend beeinflusst. Der Preis geht daher
zur Hälfte gemeinsam an Bruce Beutler und Jill Hoffmann für ihre Entdeckungen betreffend die Aktivierung der angeborenen Immunität und zur Hälfte an Ralph Steinman für seine Entdeckung der Dendritzelle und ihre Rolle bei der erworbenen Immunität.
Die Besonderheit: einige Stunden nach der offiziellen Verkündung wurde bekannt, dass der Kanadier Ralph Steinman drei Tage zuvor verstorben war. Und das stellte die Nobelkommission vor ein Problem. Laut Statuten können Nobelpreise nämlich nicht an bereits verstorbene Wissenschaftler vergeben werden. Da die Königlich Schwedische Akademie von Steinmans Tod aber nichts gewusst hatte, machte sie eine Ausnahme und vergab erstmals in der 110-jährigen Geschichte des Nobelpreises eine Auszeichnung posthum. In der Chemie geht der Nobelpreis dieses Jahr nach Israel. Daniel Schechtmann hatte 1982 entdeckt, dass Atome in Kristallen kein regelmäßiges periodisches Muster haben müssen. Schechtmann hatte Aluminium-Metall-Legierungen erhitzt und schlagartig abkühlen lassen. Bei der anschließenden Analyse der Atomstruktur war ihm aufgefallen, dass die Atome sich in Fünfecken angeordnet hatten, statt in Quadraten oder Rechtecken. Die Fünfecke ergaben ein Muster, das sich niemals wiederholte. Eine bahnbrechende Erkenntnis, die der damaligen Lehrmeinung komplett entgegenlief und sogar als Verstoß gegen die Naturgesetze galt. Direkt nach der Entdeckung wurde Schechtmann daher aufgefordert, seine Forschungsgruppe zu verlassen. Nun, 30 Jahre später, darf sich der mittlerweile 70-Jährige für die Entdeckung der sogenannten Quasikristalle über den Nobelpreis freuen. Große und kräftige Affenweibchen haben mehr Geschlechtspartner und häufiger Sex als ihre kleinen Artgenossinnen. Diese Regel gilt nach Erkenntnissen des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen zumindest bei grauen Mausmakis, einer Lemurenart, die auf Madagaskar lebt. Das ungewöhnliche Verhalten der Mausmaki-Damen war den Göppinger Forschern bei einer Untersuchung aufgefallen, die eigentlich das genaue Gegenteil zeigen sollte. Die Wissenschaftler waren davon ausgegangen, dass die Affenweibchen nur dann mehr Geschlechtspartner haben, wenn sie zu schwach sind, dem Drängen der Männchen nachzugeben. Stattdessen aber mussten sie feststellen, dass die Weibchen auch selbst aktiv nach wechselnden Partnern suchen. Da viel Sex auch an den Kräften zehre, so die Forscher, hielten große, kräftige Weibchen länger durch, während sich schwächere Weibchen mit weniger Männchen begnügten. Was für Vorteile das mehrfache Paaren mit wechselnden Partnern für die Affenweibchen habe, müsse nun in weiteren Untersuchungen geklärt werden.
Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Depression und damit an einer potenziell tödlichen Krankheit. Ungefähr 10.000 Selbstmorde gibt es in Deutschland jedes Jahr und in mehr als 90% der Fälle steht eine psychische Erkrankung dahinter. Meistens ist es eine Depression. Trotz der hohen Fallzahlen ist die Krankheit immer noch ein Tabu. Öffentlich redet man von ihr fast nur, wenn Prominente darunter leiden, wie 2009, als Robert Enke, der Torwart der deutschen Nationalmannschaft, sich wegen seiner Depression das Leben nahm. Eine Enttabuisierung tut also Not und daher lautete das Motto auf dem ersten deutschen Patientenkongress zur Depression auch: Raus aus der Isolation. Mehr als 1000 Teilnehmer, darunter Patienten, Angehörige, Ärzte und Wissenschaftler, sind am vergangenen Wochenende im Leipziger Gewandhaus zusammengekommen, um die Krankheit aus der Perspektive der Betroffenen zu betrachten. Claudia Rubi war dabei.
Selbstbewusst steht Thomas Müller-Röhrig auf dem Podium und berichtet über seine Erfahrungen. 1000 Augenpaare richten sich auf ihn. Während seiner Krankheit wäre ein solcher Auftritt völlig unvorstellbar gewesen. 4 Jahre litt der selbstständige Unternehmer an schweren Depressionen. Mehrfach ließ er sich in eine Klinik einweisen. Angefangen hat alles ganz harmlos. Nach den Weihnachtsferien fühlte er sich unwohl.
Das hat sich angefühlt wie eine Grippe, ähnlich, ja, also so schwach und appetitlos. Ich habe schlecht geschlafen und ich hatte vor allen Dingen Angst. Ich wusste aber nicht, wovor. Ich wusste bloß, du kannst jetzt nicht in diese Firma gehen und deinen Alltag bewältigen. Das schaffst du einfach nicht.
Ein Burnout? Eine Depression? Diese Gedanken kommen Müller-Röhrig erst gar nicht. Die Arbeit hat ihm immer Freude gemacht, trotz der enormen Belastung. Er geht zu seinem Hausarzt, nicht einmal, sondern immer wieder.
Ich dachte, ich habe etwas Unerkanntes, Schwerwiegendes. Ich habe eine Leukämie gedacht oder gar einen Gehirntumor und wollte ständig untersucht werden. Und der Arzt, der hat mich inzwischen schon gar nicht mehr ernst genommen. Der hat gesagt, Mensch, Sie haben nichts, Herr Müller-Röhrig, jetzt haben Sie sich nicht mal so und machen Sie mal wieder Urlaub. Also diese typischen Tipps, die man dann so kriegt.
Etwa 10% der Patienten beim Hausarzt leiden an einer unerkannten Depression. Handelt es sich um Menschen, die beruflich stark eingespannt sind, ist allenfalls von einem Burnout die Rede. Ein Burnout ist akzeptiert, denn wer ausgebrannt ist, hat schließlich zuvor alles gegeben. Doch der Begriff sei problematisch, sagt Ulrich Hegerl, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Leipzig. Denn hinter einem Burnout stecke in aller Regel eine Depression.
Es suggeriert, man muss Urlaub machen vielleicht oder länger schlafen oder Ähnliches, dass das einem guttun würde. Das ist aber sehr oft gar nicht der Fall bei einer Depression. Wenn jemand eine Depression kriegt, ist langer Schlaf oft kontraproduktiv und eine Behandlung, die ja fest etabliert ist und sehr, sehr wirksam, ist ja der Schlafentzug. Und Urlaubsantritt ist etwas, was man völlig abraten würde, jemanden mit der Depression, weil die Depression reißt mit. Es wird eben nicht besser, sondern noch schlechter im Urlaub. Und das sind eben die Probleme, die ich mit diesem Begriff habe.
Erst als Müller-Röhrig einen anderen Arzt aufsucht, bekommt er die Diagnose Depression. Müller-Röhrig ist froh, dass er endlich weiß, was mit ihm los ist. In der langen Zeit des Nichtstuns ist seine Krankheit immer schlimmer geworden.
Ich stand morgens auf und hatte erstmal Angst- und Panikgefühle. Also ich hatte die Erfahrung gemacht, abends geht mir es besser. Und ich hatte eigentlich nur das einzige Ziel, diese Zeit bis abends irgendwie herumzukriegen. Ich hatte regelmäßig Panikattacken vormittags. Da mussten dann teilweise Freunde kommen, um bei mir zu sein, weil ich nicht alleine sein konnte. Das ging teilweise so weit, dass ich laut geschrien habe vor lauter Angst.
Viele Teilnehmer des Leipziger Kongresses kennen das, was Thomas Müller-Röhrig schildert, aus eigener Erfahrung. Fast alle haben zunächst versucht, ihre Krankheit selbst in den Griff zu bekommen. Eine enorme Belastung, nicht nur für den Patienten, sondern auch für seine Angehörigen.
Man ist eigentlich ein vollkommen uninteressanter Beziehungspartner. Da werden nur die Leute bei Ihnen bleiben, denen wirklich was an einem liegt. Das heißt, da trennt sich irgendwo die Spreu vom Weizen. Die Schönwetterfreundschaften haben sich verzogen.
Das Problem vieler Depressiver, sie sehen äußerlich gesund aus. Und doch sind sie oft nicht in der Lage, die einfachsten Dinge zu erledigen. Schon das morgendliche Zähneputzen wird zu einer kaum zu bewältigenden Aufgabe. Für Außenstehende ist so etwas schwer zu verstehen, sagt Experte Hegerl. Doch eine Depression ist keine Befindlichkeitsstörung, sondern eine schwere Erkrankung.
Wir haben Menschen, die haben eine wahnhafte, schwere Depression. Es ist ein Notfall wie eine Blinddarmentzündung. Alle diese Menschen, die haben ein ganz hohes Suizidrisiko und viele, sehr, sehr viele machen auch schwere Suizidversuche. Aber das Spektrum reicht auch runter zu leichteren Depressionen bis hin zum Übergangsbereich, wo man dann manchmal nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt noch eine nachvollziehbare Reaktion wegen dem Verlust des Ehepartners und dem Herzinfarkt und der Aufgabe der eigenen Wohnung, wenn man ins Altenheim muss oder was auch immer so im Leben so ansteht. Ist das jetzt noch eine nachvollziehbare Reaktion oder eine Erkrankung?
Trauer und gedrückte Stimmung gehören zum Leben. Bei einer Depression ist mehr aus dem Lot. Es ist eine Erkrankung von Körper und Seele. Und das spiegelt sich auch in der Behandlung wider. Erst kürzlich haben sich die verschiedenen Disziplinen auf gemeinsame Leitlinien geeinigt. Bei leichten und mittelschweren Depressionen ist eine Psychotherapie die geeignete Behandlung. Nur in schweren Fällen muss der Patient zusätzlich Antidepressiva nehmen. Soweit die Theorie. In der Praxis jedoch werden Konflikte zwischen den Experten häufig auf dem Rücken der Patienten ausgetragen.
Der Therapeut sagt, eigentlich will ich überhaupt nicht, dass mein Patient Medikamente nimmt, weil wenn der die nimmt, dann drückt er damit seine Probleme weg und dann kann ich ihn nicht therapieren. Die andere Seite der Medaille ist aber, einem depressiven Patienten, dem es sehr schlecht geht, der ist gar nicht therapierbar, weil der gar nicht hört, was der Therapeut sagt.
Thomas Müller-Röhrig hat seine Krankheit überwunden, doch das Thema Depression lässt ihn nicht mehr los. Er engagiert sich in der Deutschen Depressionsliga und unterstützt andere Patienten. Ein Weg, die Krankheit zu verarbeiten. Raus aus der Isolation, das ist die entscheidende Botschaft, die in Leipzig immer wieder zu hören war. Von Betroffenen und von Experten.
Und wenn Sie an weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft interessiert sind, dann schauen Sie gerne auch auf unsere Internetseite. Unter www.dw-world.de/wissenschaft finden Sie natürlich auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Dehn-Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.